Liebe Schwester, ich habe den Sepp im Blick. Und ich habe die ganze Woche, wir haben die ganze Woche und viele von uns für dich gebetet. Und das will ich auch am Anfang sagen. Ich habe auch bei der Ausarbeitung der Predigt immer wieder dich vor Augen gehabt, weil Sätze dann vorkommen, die für dich extra geschrieben wurden. Gottes Segen und alles, alles Gute. Wir sind im 2. Timotheus 2, die Verse 8 bis 13. Vergiss deinen treuen Heiland nicht. Alle Bibelstellen dieser Predigt sind aus der Übersetzung Neues Leben, die Bibel. Und unten ist dann noch die Copyright-Angabe. Ich lese zunächst mal den Bibeltext vor, die Verse 8 bis 13 insgesamt. Denke an Herrn Jesus Christus, der als Mensch aus dem Geschlecht Davids stammte und von den Toten auferstanden ist. Das ist die Botschaft, die ich predige. Und weil ich sie predige, schreibt Paulus, leide ich und wurde angekettet wie ein Verbrecher. Aber das Wort Gottes lässt sich nicht in Ketten legen. Ich bin bereit, alles zu ertragen, damit jene, die Gott erwählt hat, durch Jesus Christus gerettet werden und ewige Herrlichkeit bekommen. Dies ist ein wahres Wort. Dies ist ein wahres Wort. Wenn wir mit ihm sterben, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Soweit der Bibeltext. Ich möchte zu Anfang noch einmal kurz beten mit uns. Lieber Gott und Vater, wir sind von Herzen froh und dankbar, dass wir, seitdem du diese Welt geschaffen hast und seitdem du in ihr regierst, all das, was du getan hast, was du gedacht hast, was du deinem Volk Gutes getan hast, auch womit du sie gestraft hast, mit allem, was geschehen ist, ist aufgeschrieben worden. Und wir leben davon, dass wir dein Wort haben. Und wir sind froh und dankbar, dass wir auf die Art und Weise immer wieder erfahren, wer du bist, Herr, und wie du bist. Und wir danken dir von ganzem Herzen besonders dafür, dass du, als es deine Zeit war, deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt hast. Wir haben es auch in den Gebeten schon gesagt, er ist am Kreuz von Golgatha für uns, für unsere Sünden gestorben, aber du hast ihn auferweckt, er ist auferstanden und regiert. Dafür sind wir von Herzen dankbar und wollen dir unseren Lob und Dank auch mit dieser Predigt sagen. Amen. Der heutige Predigttext lässt sich in 4 Teile unterteilen. Das ist einmal das Fundament, das ist der Vers 8. Das ist zum anderen die Perspektive, das ist der Vers 9. Das ist die Konsequenz, die Verse 10 bis 12. Und schließlich der Höhepunkt, der Vers 13. Diese Punkte spannen so den Bogen von der Erinnerung an das Zentrum des Glaubens über die Grenzen der menschlichen Macht bis hin zu den tröstlichen Zusagen von Gottes Treue. Wir haben eben schon von Gottes Treue gehört und wir werden auch in diesen Versen noch einmal davon hören. Wir beginnen mit dem ersten Punkt, das Fundament. Da geht es um die Erinnerung an den Auferstandenen. Der Fokus liegt also auf Jesus Christus, der den Tod überwunden hat. Das ist der zentrale Anker des ganzen Neuen Testaments. Und der Vers dazu ist der Vers 8. Und jetzt spreche ich dich, Sepp, nochmal an. Denke an den Herrn Jesus Christus, der als Mensch aus dem Geschlecht Davids stammte und von den Toten auferstanden ist. Das ist die Botschaft, die ich predige, sagt Paulus. In Vers 7, wenn wir uns zurückerinnern, sprach Paulus noch vom Verständnis in allen Dingen, in allen Dingen. Und jetzt ab Vers 8 hingegen redet er von einer Person und die Person ist der Herr Jesus Christus. Auf ihn, Jesus, soll Timotheus seine Gedanken beständig richten. Und immer wenn Paulus den Timotheus anspricht, spricht er natürlich im übertragenen Sinne auch uns heute an. Auch wir sollen also unsere Gedanken auf Jesus Christus richten. Dieser Jesus ist zwar gestorben, aber so haben wir es uns schon am Ostersonntag immer wieder zugesprochen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das Neue Testament ist voll davon, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, aber die letztendliche Wahrheit ist, der Herr ist auferstanden. Das ist die frohe Botschaft des Neuen Testaments. Paulus wiederholt in seinem Brief an Timotheus das, was er bereits im Römerbrief, im ersten Kapitel, in den Versen 1 bis 4 geschrieben hat. Dieser Brief stammt von Paulus, einem Diener von Jesus Christus. Ich, Paulus, wurde von Gott zum Apostel berufen und beauftragt, seine gute Botschaft zu verkünden, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in den Heiligen Schriften angekündigt hat. Es ist die Botschaft von Jesus, seinem Sohn. Er ist als Mensch geboren worden und gehört der Herkunft nach in das Geschlecht Davids. Jesus Christus, unser Herr, wurde als Sohn Gottes bestätigt, indem Gott ihn mit großer Macht durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckte. Paulus legt immer wieder in allem, was er schreibt, Wert auf die Feststellung, dass Jesus auch ein Nachfahre Davids ist, der auf dem Thron im Friedensreich sitzt. Auch diese Wahrheit gehört zu dem Evangelium, dessen Diener Paulus geworden ist. Paulus gibt Timotheus den Auftrag, die Wahrheit zu verteidigen. Dazu gehört sowohl die korrekte Verkündigung des Evangeliums als auch dessen liebevolle und sanfte Darstellung. Also ich habe ganz bewusst diese beiden Worte ausgewählt, die liebevolle und sanfte Darlegung. Obwohl die Wahrheit wichtig ist, weist Paulus allerdings auch darauf hin, dass manche Themen nur Ablenkung darstellen. Später bezeichnet er sie sogar, das werden wir spätestens nächsten Sonntag, später bezeichnet er sie sogar als Geschwätz und Streitigkeiten darüber als eine Art geistliche Krankheit. Ich denke, wir kennen das, wenn wir manchmal in Gespräche, in Diskussionen mit Christen kommen, dass wir über Themen, wo es unterschiedliche Ansichten geben kann, plötzlich in Streit geraten. Das Hauptanliegen von Paulus in diesen Versen ist die Ermutigung zur Standhaftigkeit, gestützt auf die unerschütterliche Gewissheit von Jesu Auferstehung und seiner Treue. Das soll Timotheus, das sollen wir den Menschen, mit denen wir es zu tun haben, als gute Botschaft sagen. Unser Ziel, das Ziel unserer Evangelisation ist nicht eine Auseinandersetzung zu gewinnen, sondern verlorene Menschen zu retten. Also es kommt nicht darauf an, dass wir irgendwann sagen können, ich habe recht gehabt. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern wir sollen mit einer sanften Art Menschen dazu bringen, an Jesus Christus zu glauben. Wir machen einen harten Schnitt und einen Szenenwechsel. Der Apostel Paulus schrieb, wie wir wissen, die Briefe an Timotheus aus dem Gefängnis in Rom. Das sogenannte Mamertinische Gefängnis oder ist ein Ort der Geschichte und des Glaubens. Es ist auch bekannt als Carthia oder Carcaea Tullianus. Der Ort ist eine bedeutende historische, kulturelle Stätte in Rom. Der Kerker wurde im 3. Jahrhundert vor Christus erbaut und war das einzige Gefängnis im alten Rom. Die Legende besagt, dass die Apostel Petrus und Paulus hier inhaftiert waren und dass Petrus von einem Engel befreit wurde. Wer sich an die Stelle erinnern kann, es kam ein Engel und hat Petrus befreit. Das Gefängnis ist bekannt für seine dunklen und isolierten Zellen, die oft als letzte Station für zum Tode Verurteilte dienten. Ich habe im Internet mal geguckt, wie viele Bilder ich finde. Es gibt nur ganz, ganz wenige Bilder die an einen Kerker erinnern. Wenn man sich die restlichen Bilder anguckt, dann sieht es heutzutage so aus, die Kirchen haben eine christliche Predigtstätte daraus gemacht, als wenn Petrus im Gefängnis einen Altar zur Verfügung hatte und einen Schrein und alles drum und dran. So war es nicht. Dieses Gefängnis, dieser Kerker sieht, wenn wir das Bild vorher sehen, nicht gerade sehr einladend aus. Ich stelle mal zu Anfang eine rhetorische Frage an uns. Was fesselt uns in unserem Leben? Was fesselt uns in unserem Leben? Gibt es Lebenssituationen, die das Gefühl der Enge oder der Machtlosigkeit oder die Isolation einer Gefangenschaft hervorrufen? Und werden auch wir manchmal von Ängsten, Sorgen oder Zweifeln gefangen? Ich habe eben einen Absatz übersprungen, den will ich nachholen. Wer von euch war schon mal im Gefängnis? Wie ich es erwartet habe, meldet sich keiner.
Ich wurde verhaftet.
Du wurdest verhaftet. Und da hängt uns noch jemand. Also ich war schon mindestens 20 Mal im Gefängnis. Ich war etliche Male im Gefängnis Josefstadt. Ich war etliche Male in Krems und etliche Male auch in der Haftanstalt Stein. Das ist die zweitgrößte Anstalt in Wien. Allerdings nicht, ich wurde nicht verhaftet. Ich war auch nicht als Gefangener dort, sondern ich war vor Jahren Leiter der Gideons in Wien. Und wir haben als Gideons den Gefangenen Bibeln gebracht. Wir haben Gespräche angeboten und wir haben teilweise auch seelsorgerliche Gespräche führen können. Also eine etwas andere Art der Gefangennahme, als Paulus sie erlebt hat. Aber deswegen, wenn wir an unser eigenes Leben denken, vielleicht erkennen wir die Parallelen zur Gefangenschaft, die sich in verschiedenen Bereichen des Lebens zeigen. Zum Beispiel, wer das kennt, eine schwere Depression oder Angststörung von Betroffenen, oft wie die Betroffene oft wie ein inneres Gefängnis erleben, da der eigene Körper oder Geist als feindselig, kontrollierend und blockierend empfangen wird. Ich weiß nicht, ob jemand von euch diese Gefühle kennt. Es gibt ganz viele Menschen, die davon betroffen sind, die glauben, dass sie in einem Gefängnis sind. Oder bei Beziehungen in starker Abhängigkeit fühlen Menschen sich oft unfähig, Entscheidungen zu treffen oder sich räumlich bzw. emotional zu distanzieren. Dann der ganze Bereich der chronischen Schmerzen und Pflegebedürftigkeit umfasst. Eingeschränkte Mobilität, Bettlägerigkeit oder dauerhafte Schmerzen engen bei vielen Menschen den Lebensradius ein, extrem ein und führen zu starker Abhängigkeit von der Außenwelt oder von Pflegepersonen. Es gibt oft genug tiefe Vereinsamung, manchmal ein fehlendes Netzwerk oder soziale Ausgrenzung wird psychologisch oft als Isolation empfunden. Der dicke Daumen. Schließlich empfinden manche auch existenziellen Kontrollverlust. Hier sind Situationen wie der Verlust der beruflichen Existenz zum Beispiel oder unverschuldete Krisen angesprochen, die das Gefühl auslösen können, dass Handlungsoptionen finden. Man kann gar nichts mehr machen oder die eigenen Entscheidungen wirkungslos sind. Liebe Geschwister, all diese beispielhaft genannten Dinge. Toll. Bei allen Fesseln in unserem Leben dürfen wir den Rat von Paulus an Timotheus hören: Denke an Jesus Christus. Ich sage es nochmal, was immer uns belastet, was immer uns einschnürt und gefangen nimmt, denke an Jesus Christus. Und Paulus setzt hinzu, der als Mensch aus dem Geschlecht Davids stammte und von den Toten auferstanden ist. Das ist die Botschaft, die Paulus uns gepredigt hat. Mit der Aufforderung, gedenke an Jesus Christus, ermutigt Paulus Timotheus und uns zugleich, alle Gläubigen zu allen Zeiten, diese Wahrheiten im Zentrum ihres Glaubens zu halten. Paulus erwähnt diese beiden Aspekte, die er zu seinem Evangelium zählt, aus gutem Grund. Erstens spricht er von Jesus als dem Auferstandenen. Liebe Geschwister, noch einmal, und man kann es gar nicht oft genug sagen, die Auferstehung ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Ohne Auferstehung wäre unser Glaube sinnlos. Dass den Sieg über Sünde und Tod symbolisiert und das Versprechen des ewigen Lebens für alle Gläubigen bietet. 1. Korinther 15 führt dieses Thema ausführlich aus und schließt mit den Worten, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist unsere Predigt vergeblich und euer Glaube ist vergeblich. 1. Korinther 15, Vers 14. Zweitens beinhaltet das Evangelium die Tatsache, dass Jesus ein Nachkomme Davids war. Der Messias sollte aus dem Geschlecht Davids stammen. Jesu Adoptivvater, ganz komisches Wort, Josef als Adoptivvater zu schreiben, aber er war es ja nun mal. Adoptivvater Josef wurde Sohn Davids genannt. Auch Jesus wurde als Sohn Davids bezeichnet. Und Jesus erfüllte buchstäblich, also wirklich buchstäblich, die Prophezeiung, dass er ein Sohn Davids sei, der von den Toten auferstanden ist. Paulus' Erklärung, das ist mein Evangelium, unterstreicht die persönliche Überzeugung und das Engagement, das er für diese Botschaft hat. Es ist ein Aufruf, im Glauben standhaft zu bleiben, insbesondere angesichts von Verfolgung und Zweifel. Durch den Fokus auf diese zentralen Wahrheiten werden die Gläubigen zu allen Zeiten, also auch wir und besonders wir heute, ermutigt, Stärke und Hoffnung zu finden, in dem Wissen, dass ihr Glauben, unser Glaube, in der starken und verändernden Realität von Jesu Leben, Tod und Auferstehung verwurzelt ist. Das ist ein schwieriger Satz, soll ich dir noch mal langsam sagen? Wenn ich meine Frau angucke, sie grinst mich schon an. In dem Wissen, dass unser Glaube in der starken und verändernden Realität von Jesu Leben, Tod und Auferstehung verwurzelt ist. Also was immer uns auch widerfährt, wir können zu jeder Zeit daran denken, dass jede Situation in unserem Leben, und sei es eine lebensbedrohliche Krankheit, in Jesus Christus verwurzelt ist. Halten wir uns das Bild einmal vor Augen. Paulus ermutigt Timotheus ausdrücklich, sich an die Worte Jesu zu erinnern und die Wahrheit des Evangeliums inmitten von Herausforderungen und oft genug auch von falschen Lehren zu bewahren. Dieses Evangelium brachte Paulus derart in Schwierigkeiten, dass er wie ein Verbrecher gefesselt wurde. Ich habe einen Satz gelesen, den fand ich gut, deswegen habe ich ihn aufgeschrieben. Doch wenn auch die Füße der Verkündiger in den Stock gelegt werden, das Wort Gottes leuchtet weiter. Doch selbst wenn die Worte des Verkündigers in den Stock gelegt werden, früher hat man die Füße in so einen Holzbock gelegt und zugemacht, die Verkündigung des Evangeliums läuft weiter. Deshalb fügt Paulus auch gleich noch die Begründung für seine Haftstrafe hinzu. Und weil ich die Botschaft predige, leide ich und wurde angekettet wie ein Verbrecher. Das sind sicherlich nicht die Beine von Paulus, aber ich fand das Bild an sich ganz passend. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Die Perspektive, das ist der Vers 9, Gottes Wort ist ungehindert. Die Erfahrung von Enge und Anfechtung im Kontrast zur befreienden Botschaft der göttlichen Botschaft, zur befreienden Kraft der göttlichen Botschaft. Also auf der einen Seite die Erfahrung und das Gefühl von Enge und Anfechtung und als ein Kontrast dazu die befreiende Kraft der göttlichen Botschaft mit dem Text. Und weil ich sie predige, leide ich und wurde angekettet wie ein Verbrecher, aber das Wort Gottes lässt sich nicht in Ketten legen. Dieser Vers setzt den Satz aus Vers 8 fort und betont, das ist das Evangelium, für das ich leide. Paulus hatte nichts Verbotenes getan, außer Jesus Christus zu verkündigen. Dennoch war er wie ein Verbrecher in Ketten gelegt worden. Aus diesem Wort, liebe Geschwister, ergibt sich die triumphale Perspektive, dass menschliche Unterdrückung, Verfolgung und physische Barrieren die göttliche Wahrheit niemals aufhalten können. Also was immer auch passiert, selbst wenn uns jemand den Mund zuklebt, die Botschaft lässt sich nicht aufhalten. Daraus ergeben sich drei zentrale Punkte. Erstens, die Souveränität über menschliche Macht. Obwohl der Überbringer, also Paulus, gefesselt und eingesperrt ist, bleibt die Botschaft selbst völlig frei. Die Ausbreitung des Evangeliums lässt sich nicht einsperren. Zweitens, ein Perspektivenwechsel in der Krise. Leid und äußere Einschränkungen werden nicht als das Ende oder als Niederlage gewertet. Aus dieser Sichtweise ist das Leiden untrennbar mit der Verkündigung verbunden, dient aber letztendlich der Rettung anderer. Das ist das Merkwürdige. Wir leiden, aber andere werden dadurch gerettet. Und drittens schließlich die Ermutigung und Beständigkeit. Für Gläubige ist es eine Zusage, dass Gottes Pläne Bestand haben, selbst wenn die Umstände dunkel erscheinen. Also so dunkel es auch sein mag, Gottes Wort erleuchtet unser Leben zu jeder Zeit. Das Wort Gottes bleibt frei. Paulus litt unter Haft und Einschränkung durch er hielt fest, aber das Wort Gottes ist nicht gefesselt. In unserer modernen Welt, in der Christen in manchen Regionen verfolgt werden oder gesellschaftlichen Gegenwind erfahren, ist dies ein Trost. Geistliche Botschaft und die Wahrheit des Glaubens lässt sich von äußeren Umständen niemals einschränken. Im Gegensatz zu seiner Situation freute der Apostel sich darüber, dass die Wahrheit des Evangeliums nicht unterdrückt werden kann. Das kann auch für uns, liebe Geschwister, das kann auch für uns in kritischen Lebenslagen eine Hilfe und Trost sein, wenn wir uns an Wort Gottes aufrichten und uns dadurch stärken lassen. Denke an Jesus Christus, denn das Wort Gottes lässt sich nicht in Ketten legen. Wir sind beim dritten Punkt, die Konsequenz, die Verse 10 bis 12. Das ist die Gemeinschaft in Leiden und Herrlichkeit. Das ist die paradoxe christliche Wahrheit. Wer mit Christus stirbt und leidet, wird auch mit ihm leben und herrschen. Also diese beiden Gegensätze, mit Christus sterben, heißt mit ihm leben, mit Christus leiden, heißt mit ihm herrschen. Dazu die Verse 10 bis 12. Ich bin bereit, alles zu ertragen, damit jene, die Gott erwählt hat, durch Christus Jesus gerettet werden und die ewige Herrlichkeit bekommen. Dies ist ein wahres Wort. Wenn wir mit ihm sterben, werden wir auch mit ihm leben. Paradox, mit ihm sterben, mit ihm leben. Wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Auf dieses Verleugnen kommen wir noch gesondert zu sprechen. Vers 10 bedeutet, dass Paulus sein Martyrium freiwillig auf sich nimmt, um den Glaubensgeschwistern, da habe ich mir dazu geschrieben in Klammern, den Auserwählten. Also immer, wenn wir auf den Begriff der Auserwählten zu sprechen kommen, dann sind es die Menschen, die an Jesus Christus gläubig geworden sind, um den Glaubensgeschwistern den Weg zur ewigen Herrlichkeit in Jesus Christus zu ermöglichen. Das mit Jesus Christus sterben und mitherrschen in den Versen 11 und 12 bildet eine sogenannte zusammenhängende rhetorische Einheit. Man vermutet, dass diese drei Verse früher mal ein Hymnus waren und dieser Hymnus wurde in irgendeiner Art und Weise gebetet oder gesungen. Also auf jeden Fall gehören diese Verse unmittelbar zusammen. Das legt den Fokus auf das übergeordnete Ziel, nämlich, dass der Einsatz und das Aushalten von persönlichen Nachteilen anderen Menschen den Weg zum Heil eröffnen können. Also wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, wenn wir persönlich Nachteile erfahren, kann es sein, dass andere Menschen dadurch zum Heil kommen. Das war es, dass Paulus gefangen genommen wurde. Dabei hat er nichts anderes gemacht, als die Wahrheit über Jesus Christus zu verkünden. Das legt den Fokus auf das übergeordnete Ziel, nämlich, dass der Einsatz und das Aushalten von persönlichen Nachteilen anderen Menschen den Weg zum Heil eröffnen können. Ist der Satz klar? Das legt den Fokus auf das übergeordnete Ziel, nämlich dass der Einsatz und das Aushalten von persönlichen Nachteilen anderen Menschen den Weg zum Heil öffnen können. Das erinnert uns heutige Christen daran, dass Nächstenliebe und das Weitergeben der Botschaft, also die Mission, die Evangelisation, oft Hingabe und das Überwinden der eigenen Komfortzone bedeuten. Also wir können uns nicht nur in den Sessel setzen und anderen Leuten sagen, du mach mal, sondern wir müssen losgehen. Wir müssen Nachteile auf uns nehmen. Nicht wir müssen, aber wir können Nachteile auf uns nehmen. Der Vers zeigt, dass der Einsatz und das Aushalten von persönlichen Nachteilen anderen Menschen den Weg zum Heil öffnen können. Das habe ich jetzt so oft gesagt, dass es uns im Gedächtnis bleiben sollte. Unsere Ausdauer in diesem Dienst wird von einem höheren Ziel angetrieben, nämlich der Rettung anderer. Liebe Geschwister, diese Rettung ist ein großes Geschenk, das in der Gnade von Jesus Christus verwurzelt ist. Und sie verspricht ewige Herrlichkeit, ein Konzept, das weit über irdisches Leben hinausgeht, irdisches Leiden hinausgeht. Da das Wort Gottes nicht wie ein Mensch begrenzt ist, war Paulus bereit, alles Notwendige zu ertragen, um Seelen zu retten. Er würde für diejenigen, die zum Glauben an Christus kommen würden, auf jede erdenkliche Weise leiden. Paulus' Leben war so. Deswegen dreht sich das immer alles um dasselbe Thema. Wir sind bei Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Das ist ein Stück weit Zusage, aber auch ein Stück weit Verpflichtung, dass wir wissen, was immer wir anderen Menschen sagen, wie immer wir ihnen begegnen, was immer der Tenor unserer Wahrheit über Jesus Christus ist. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Die Verse 11 und 12, bei denen wir gerade sind, da heißt es, dies ist ein wahres Wort. Wenn wir mit ihm sterben, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir mit ihm leiden, werden wir mit ihm herrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wir wollen etwas mehr darauf eingehen unter dem Stichwort gegenwärtiges Leben und künftige Herrlichkeit. Gegenwärtiges Leben und künftige Herrlichkeit verbindet Vers 11 die Gegenwart mit der Ewigkeit. Dieses Wort erinnert daran, dass ein Leben als Christ Opfer verlangt, aber die Perspektive auf neues, ewiges Leben und die Verbundenheit mit Jesus Christus gewiss ist. Menschen, die an Jesus Christus gläubig geworden sind und sich auf das Bekenntnis ihres Glaubens taufen lassen, sterben symbolisch für ihr altes Leben und ihre Sünden. Ich wiederhole den Satz. Menschen, die an Jesus Christus gläubig geworden sind und sich auf das Bekenntnis dieses Glaubens taufen lassen, sterben symbolisch für ihr altes Leben und ihre Sünden. Nach Paulus wird durch die Taufe der Mensch zu einem Kind Gottes und erfährt eine geistliche Neugeburt. Also es ist tatsächlich so, wenn wir in das Taufwasser getaucht werden, untergetaucht werden, sterben wir mit Christus und stehen mit ihm auf. In Galater 3, 27 heißt es, denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Also dieser simple Vorgang des Eintauchens und des Auftauchens heißt, dass wir damit zu Jesus Christus gehören, dass wir sein sind. Es kommt ein schwieriger Satz, wer ihn, Jesus, aber ablehnt, wird von ihm abgelehnt werden. Und das zeigt wieder Gottes unendliche Treue. Auch Gläubige, die kämpfen oder untreu sind, werden von Gott gehalten. Wir haben in unserer letzten Vormittagsbibelstunde über Hebräer 6 über einen Vers gesprochen, der das zum Inhalt hat. War eine ganz interessante Stunde, die wir da hatten, weil es darum ging, dass selbst wenn wir untreu in dem Sinne werden, dass wir wieder sündigen, obwohl wir Christus versprochen haben, dass wir sündlos zu werden, wenn wir wieder sündigen, schließt Gott nicht einfach die Tür zu. Aber das zeigt wieder Gottes unendlich große Liebe, auch Gläubige, die kämpfen oder untreu sind, werden von Gott gehalten. Er bleibt treu, das sind wir im Alten Testament, er bleibt treu, selbst wenn sein Volk es nicht ist. Dieses Thema entspricht Gottes Treue zu seinem Volk Israel im Alten Testament. Das heißt, Paulus greift etwas aus, was Gottes Handeln im Alten Testament vielfach bezeugt wurde. Obwohl sie ihn oft ablehnten, hielt er seine Versprechen an sie. Dieser letzte Satz, denn er kann sich selbst nicht verleugnen, zeigt sehr eindeutig, dass sich die letzte Strophe an Gläubige richtet. Ungläubige sind davon nicht betroffen. Also Menschen, die nicht an Jesus Christus gläubig sind, sind davon nicht betroffen. Wir sind mit Christus bekleidet, 2. Korinther 5, und können nicht von seiner Liebe getrennt werden. Liebe Geschwister, dieser Akt des Sterbens ist nicht nur eine Metapher, ist nicht nur ein Bild, sondern eine tiefgreifende Veränderung, der die gläubigen Menschen mit dem Tod und der Auferstehung Jesu verbindet. Also wir sollten das wirklich ganz wörtlich nehmen. Das ist nicht nur so, wie wir es manchmal sagen, ein Bild dafür. Nein, es ist wirklich so. Das folgende Versprechen, mit Christus zu leben, ist sowohl eine gegenwärtige als auch eine zukünftige Realität. Gegenwärtig bedeutet es, dass wir während unserer Lebenszeit ein Leben führen, das von der Gegenwart und Führung Christi gestärkt wird. Also in unserem jetzigen Leben wird unsere Lebensführung, wenn wir es zulassen, von Jesus Christus gestärkt. Gegenwärtig bedeutet es, dass wir während unserer Lebenszeit, habe ich schon gesagt, in der Zukunft versichert es uns das ewige Leben mit Christus nach dem physischen Tod. Wir alle werden einmal sterben. Und wenn wir tot sind, ist nicht alles vorbei, sondern wenn wir an Jesus Christus geglaubt haben, wenn wir an Jesus Christus glauben bis zu unserem Ende, dann geht es mit dem ewigen Leben weiter. Alle Menschen, die bei ihrem physischen Tod an Jesus Christus gläubig sind, werden, wenn das ewige Leben beginnt, auferstehen und mit ihm leben. Es gibt ein Lied, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen ziehe ein. Und da kommt dann der Vers, der Text, das wird allein Herrlichkeit sein. Ich finde, dieses Wort Herrlichkeit ist ein besonders schönes Wort. Dennoch kann ich es mit meinem Geist gar nicht erfassen. Das wird allein Herrlichkeit sein. Also diese Vorstellung, vielleicht nach einem qualvoll zu Ende gegangenen Leben, mit Jesus Christus mit neuer Leiblichkeit aufzuerstehen und von ihm gehalten und getragen werden in Ewigkeit. Diese doppelte Perspektive des Lebens mit Christus bietet Hoffnung und Motivation für die Menschen, die an Jesus Christus gläubig geworden sind, um Schwierigkeiten zu ertragen und treu zu bleiben. Das versichert zugleich Menschen, die in der Nachfolge Jesu leben, einerseits, dass ihre Kämpfe und Opfer von Bedeutung sind und zu einer größeren, ewigen Belohnung führen, Klammer auf, ewiges Leben, Klammer zu. Andererseits warnt der Vers vor den Konsequenzen des Verleugnens Jesu. Also wir kommen auch zu diesem sehr schwierigen Punkt des Verleugnens Jesu. Aber wir sind beim Punkt 4, der Höhepunkt. Das ist dann der Vers 13. Gottes Treue trotz menschlicher Untreue. Wir haben vorhin in den Anfangsgebeten bereits über Gottes Treue und unser Verhältnis, unsere Art der Treue gesprochen. Die absolute Gewissheit, dass Gott zu seinem Wort steht, selbst wenn der Mensch versagt. Die absolute Gewissheit, dass Gott zu seinem Wort steht, selbst wenn wir Menschen versagen. Und der Vers dazu, wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt Gott treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Der 13. Vers schließt das Kapitel als eigenständiger, markanter Schlusssatz ab, der von Gottes bedingungsloser Treue handelt. Daher wird er typischerweise als eigene Einheit gelesen, um den Höhepunkt des Abschnitts zu betonen. Ich hatte vorhin gesagt, dass die Verse 10 bis 12 so ein Hymnus sind auf das Leben und Sterben, Leiden und Herrschen. Und jetzt der Vers 13, da geht es eben um die Treue. Selbst wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Liebe Geschwister, dieser Vers ist ein Aufruf, der zur Selbstprüfung und zum Engagement dient. Damit werden gläubige Menschen aufgefordert, immer wieder über ihre Beziehung zu Christus nachzudenken und die Bedeutung der Treue zu ihrem Glauben zu erkennen. Also wir können nicht davon ausgehen, wird schon werden, sondern unser Leben lang sind wir als Gläubige dazu aufgefordert, darauf zu achten, dass wir in Treue bei Jesus bleiben. Die Vorstellung, von Christus verleugnet zu werden, dient als ernüchternde Erinnerung an die Schwere, sich von seinen Überzeugungen abzuwenden. Johannes schreibt zu diesem Thema im 3. Kapitel, Vers 18, wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und in Vers 36, und alle, die an den Sohn Gottes glauben, haben das ewige Leben. Doch die, die dem Sohn Gottes nicht gehorchen, werden das ewige Leben nie erfahren, sondern der Zorn Gottes liegt weiterhin auf ihnen. Der Zorn Gottes liegt auf ihnen, ist der Zustand, den Menschen haben, bevor sie an Jesus Christus gläubig geworden sind. Und dadurch, dass sie an Jesus Christus geglaubt haben, ihr Leben Jesus übergeben haben, ist der Zorn Gottes besänftigt und besiegt. Insgesamt balanciert der Vers zwischen Ermutigung und Vorsicht und fordert uns auf, treu zu bleiben und durchzuhalten mit der Zusicherung einer künftigen Belohnung. Ich muss daran denken, es ist wie den Kindern. Wenn man den Kindern was sagt und mit einem Bonbon winkt, dann sind sie viel aufmerksamer, als wenn man einfach nur sagt, mach mal. Der nächste Satz, wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Den habe ich als sehr schwer verdaulich empfunden. Er stellt einen Kontrast zu denen dar, die ausharren. Das Ausharren im Glauben bedeutet, dass man in schwierigen Zeiten und unter ungünstigen Bedingungen geduldig und konsequent bleibt. Also Ausharren bedeutet, dass man auch in schwierigen Zeiten geduldig und konsequent bleibt. Es ist ein Zeichen des Glaubens und der Überzeugung, dass Gott in allen Herausforderungen und Prüfungen mit uns ist. Gott ist niemals gegen uns. Gott ist immer mit uns. Die Bibel betont, dass das Ausharren nicht nur eine emotionale, sondern auch eine spirituelle, eine geistliche Kraft ist, die in den tiefsten Zeiten des Lebens wirksam ist. Timotheus hatte damals den Charakter eines gottesfürchtigen Mannes und seine Lehre war gesund und biblisch. Dennoch ermahnte Paulus ihn, auf beides zu achten und darin zu verharren. Dieses Wort verharren ist bei uns relativ ungebräuchlich, aber damit wir nochmal wissen, ausharren, verharren, heißt also wirklich in der Stelle, in der Situation treu zu bleiben, auf das zu hören, was Gott, was Christus uns gesagt hat. Denn, und das ist eine Warnung an uns alle, Beharrlichkeit im gottgefälligen Leben und im Glauben an die Wahrheit gehen immer mit echter Bekehrung einher. Ich sage auch den Satz nochmal. Beharrlichkeit im gottgefälligen Leben und im Glauben an die Wahrheit gehen immer mit echter Bekehrung einher. Ich kann nicht ausharren. Ich kann nicht treu bleiben, wenn ich an nichts oder an irgendwas glaube, an irgendwas, was es gar nicht gibt. Aber wenn ich an die Auferstehung Jesu glaube, wenn ich an seine Liebe glaube, wenn ich daran glaube, dass er mich mit seiner Gnade trägt und führt und leitet durch mein ganzes Leben, wie immer auch die Lebenssituation gerade ist, das ist Ausharren. Denn das ist eine Warnung an uns alle, Beharrlichkeit im gottgefälligen Leben und im Glauben an die Wahrheit gehen immer mit echter Bekehrung einher. Das lesen wir im Johannes Kapitel 8, Vers 31 und Vers 7. Wer Christus verleugnet, dem wird Gott das ewige Leben verweigern. Also dieser Vers hat mich umgehauen. Wer Christus verleugnet, dem wird Gott das ewige Leben verweigern. Es geht also um Verleugnung und Ablehnung. Nicht einfach darum, das habe ich vorhin schon gesagt, jemand einfach die Tür zu verschließen. Gott verwirft diejenigen, die Christus verleugnen oder ablehnen. Da müssen wir uns die Bedeutung dieser Worte ganz bewusst vor Augen führen und in unserem Geist mal darüber nachdenken, was es heißt, verleugnen oder ablehnen. Also wenn Christus mit seinem Angebot der Liebe kommt und ich lehne das ab, ja, was soll Christus dann machen? soll er trotzdem sagen, mein Sohn, komm her an meine Brust? Paulus schreibt dazu im Römerbrief, er wird denen das ewige Leben schenken, die beharrlich das tun, was gut ist und sich nach der Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit sehen, die Gott gibt. Also nochmal eine Bestätigung, wann Gott Beharrlichkeit belohnt. Dieses Versprechen fasst ein zentrales Element des christlichen Glaubens zusammen, die Verheißung der Auferstehung und des ewigen Lebens durch Jesus Christus in Momenten des Zweifels und der Schwäche. Ist es tröstlich zu wissen, dass die Treue Gottes nicht von unserer eigenen Treue abhängig ist. Das hast du vorhin auch gebetet in der Gebetszeit. Gottes Treue ist nicht von unserer eigenen Treue abhängig. Das muss man sich vorstellen. Gottes Liebe ist so groß, seine Treue ist so umfassend, dass sie auch dann noch da ist, wenn wir uns gar nicht drum kümmern. Nicht von ihm abwenden, nicht untreu werden. Dieser Vers versichert uns, dass Gottes Wesen von Natur aus treu und unveränderlich ist. Selbst wenn wir mit unserem Glauben kämpfen, ich denke, auch das kennen einige von uns, bleibt Gott seinen Versprechen und seinem Charakter treu. Selbst wenn wir kämpfen, selbst wenn wir plötzlich größte Zweifel und alles Mögliche nicht verstehen und nicht wissen, bleibt Gott in seinen Versprechen und seinem Charakter treu. Indem wir uns auf Gottes unveränderliche Natur konzentrieren, können wir Frieden und Kraft finden, um durchzuhalten, im Wissen, dass er uns niemals verlassen oder aufgeben wird. Dass er uns niemals verlassen oder aufgeben wird. Dieser letzte Satz in Vers 13 endet mit einer hoffnungsvollen Botschaft. Gott hält uns fest, selbst wenn wir scheitern. Diejenigen, die gerettet sind und ausharren, werden mit dem Herrn herrschen. So bestätigt Paulus es bereits im Römerbrief. In Römer 8, 38 heißt es, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Amen.